SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Die Krankenhausreform, sie kommt. Der Bundesrat hat das am Vormittag beschlossen. Und zwar war das ja die Gesetzeseinbringung vom Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Bei mir im Studio ist jetzt SR3-Reporterin Stefanie Balle. Die kennt sich damit aus. Ja, Steffi, was heißt das denn für uns hier im Saarland? Müssen jetzt die kleinen Kliniken schließen?
Das soll nicht so sein. Also das zumindest hat Saar-Gesundheitsminister Jung im Interview versichert.
Am Ende ist entscheidend, dass an den Standorten, an denen Krankenhausversorgung im Moment stattfindet, in den Städten auch zukünftig entsprechende Versorgung stattfindet. Und ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen.
Ja. Was sich allerdings ändern wird, nicht mehr jedes Krankenhaus wird jede Behandlung anbieten. Es wird mehr Spezialisierung geben und Krankenhäuser sollen miteinander kooperieren. Das heißt für mich als Patient, dass ich weiterfahren muss, je nachdem wie schwerwiegend die Krankheit ist, wegen der ich in die Klinik muss. Aber eine Grundversorgung, die soll es weiterhin am gewohnten Standort geben.
Aber in den letzten Jahren wurden ja schon einige Stationen bei uns hier im Saarland geschlossen. Ich nenne jetzt mal nur ein paar, die Geburtsstation in Merzig, die Akutpsychiatrie, der Kreißsaal in St. Wendel. Diese Woche haben wir erst gestern über die Gynäkologie in Püttling ausführlich gesprochen, die zum Jahresende schließt. Ist das vielleicht schon der Anfang dieser Entwicklung?
Ja und nein. Also ja, weil die Abteilung in der Knappschaftsklinik ziemlich klein ist und bald ohne Chefarzt dasteht. Da wird die Nachfolgersuche sowieso sehr schwierig. Und nein, weil die Schließung für uns als Patienten so plötzlich kommt. Das soll eben mit der Reform deutlich früher und klarer formuliert werden. Wenn eine Abteilung einfach zu klein ist für komplizierte Behandlungen, dann soll die Schließung geplant und strukturiert ablaufen und so, dass man sich als Patient darauf einstellen kann.
Wie schnell wird denn diese Reform jetzt umgesetzt? Also wann merke ich das als Patientin?
Die ersten Auswirkungen, die merken jetzt schon die Patienten in Saarbrücken. Da gibt es die kürzlich beschlossene Kooperation von Rastpfuhl und Winterberg Klinik. Allerdings, bis alles so läuft wie verabredet, das wird auch noch 1-2 Jahre dauern. Und wenn man dann überlegt, dass in den anderen Städten und Kommunen noch keine Vereinbarung getroffen worden ist, dann sieht man schon, dass die Umsetzung der Reform insgesamt sicher noch 3-4 Jahre dauern wird. Es hängen ja auch Arbeitsplätze dran. Die kann man auch nicht einfach von A nach B schieben, einfach mal so.
Vielen Dank, Stefanie Balle, für die Infos. Alle Krankenhäuser im Saarland sollen bleiben, auch mit der heute beschlossenen Krankenhausreform, auch wenn einige zukünftig weniger Leistungen anbieten werden. Das, was früher Gesamt- und Realschulen bei uns waren, wurde vor 12 Jahren zu Gemeinschaftsschulen zusammengefasst. Ja, 12 Jahre ist das schon her. Zum nächsten Schuljahr soll es Neuerungen geben. Mehr Praktika, Informatik als Pflichtfach und unter anderem mehr Freiräume für individuelle Unterrichtsgestaltung. So heißt das. Wir haben ja schon drüber gesprochen hier auf der Saarlandwelle. Na, was sagen die Eltern dazu? Das wollen wir wissen. Die saßen mit am Tisch. Unter anderem Stefan Kreis, Vorsitzender der Landeselternvertretung der Gemeinschaftsschulen. Und mit ihm spreche ich am Telefon. Hallo, Herr Kreis.
Hallo.
Welche Änderungen waren denn Ihrer Meinung nach längst überfällig?
Gut, ich denke generell nach 12 Jahren ist es notwendig, eine Verordnung zu überarbeiten. Die Themen der Eltern waren natürlich den Einbau der Pflichtinformatik, Berufsvorbereitung. Ein leidiges Thema war Französisch, was nicht so durchgängig nachgefragt wird. Ich denke, das sind so die Baustellen, die wir dann mit besprochen haben.
Ja, genau. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über Praktika sprechen, also wenn ich das richtig sehe, werden die Kinder und die Schülerinnen und Schüler sehr viel früher an Berufsfelder rangeführt.
Genau. Und vor allen Dingen, das Ganze ist jetzt halt in der Verordnung festgelegt. Sollte in Zukunft strukturierter ablaufen, weil aktuell in der Vergangenheit hängt sehr von der Schule ab, wie das ganze Thema gelebt wird.
Ja.
Und für mich ist es halt wichtig, dass es nicht vom Glück abhängt, wo ein Kind an die Schule geht, sondern man sollte doch an allen Schulen das Gleiche genießen können und gleichwertig auf den Beruf vorbereitet werden.
Sie bezeichnen die Reform als Kompromiss. Was war Ihnen denn wichtig, was hinten runtergefallen ist in den Verhandlungen?
Gut, uns wäre es sehr wichtig gewesen, die Stundentafel zu erweitern. Sprich, die Informatik, die 2 Informatikstunden nicht in die Stundentafel zu integrieren, sondern draufzusetzen und auch das Thema Klassenleiterstunde nicht wegfallen zu lassen, sodass man quasi einen Aufbau von aktuell 180 Stunden auf die 183 Stunden. Das wäre so ein Wunsch gewesen.
Also die Eltern hätten gerne mehr Unterrichtszeit gesehen.
Genau, wie gesagt, die Themen nehmen zu und wenn ich mehr Themen in der gleichen Zeit durchnehmen will, fällt am Ende des Tages was hinten runter.
Ja, Bei den Klassenleiterstunden, das muss man sich schon so vorstellen, das sind Stunden, wo der Klassenlehrer, die Klassenlehrerin die Klasse zum Beispiel einmal eine Stunde in der Woche halt hat zur freien Verfügung, dass sie sich halt überlegen können, was sie gemeinsam machen können.
Zum Beispiel, wie gesagt, aktuelle Themen besprechen in der Klasse, aktuelle Nachrichten mit den Kindern besprechen, Demokratiebildung, ja.
Das Leistungsniveau an Gemeinschaftsschulen wird generell immer noch kritisiert. Die Grünen befürchten sogar einen Leistungsabfall dadurch, dass nicht mehr alle Abschlussprüfungen zentralisiert sind. Was sagen Sie dazu? Befürchten Sie das auch mit dieser Reform?
Abschlussprüfung wird es ja weiterhin geben. Dass dort dann dadurch ein Qualitätsverlust entsteht, will ich jetzt nicht sagen. Es gibt ja immer noch zentrale Prüfungen und man muss halt auch bedenken, es gibt auch Bundesländer, da gibt es hier den HSA gar keine Abschlussprüfungen mehr.
Ist denn Ihr Sohn, Ihre Tochter ist auf einer Gemeinschaftsschule?
Ich habe vier Kinder,
Okay.
zwei waren am Gymnasium und die zwei Kleinen waren an der Gemeinschaftsschule.
Wenn zwei Ihrer Kinder auf dem Gymnasium sind oder waren und zwei auf einer Gemeinschaftsschule, dann sehen Sie ja auch tagtäglich die Unterschiede. Was sind die größten Unterschiede? Ich meine jetzt allein nicht vom Niveau, sondern auch von der Organisation zwischen bei uns immer noch zwischen Gymnasien und Gemeinschaftsschulen.
Also aus meiner Sicht ist halt die Vorbereitung aufs Leben in der Gemeinschaftsschule besser dargestellt wie am Gymnasium. Ja, am Gymnasium steht halt immer noch die Studierfähigkeit, denke ich, an erster Stelle.
Im Gespräch war der Vorsitzende der Landeselternvertretung der Gemeinschaftsschulen, Stefan Kreis. Wir haben über die Reform der Gemeinschaftsschulen gesprochen und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Seit 2019 ist ja klar, dass die Kongresshalle in Saarbrücken erweitert werden soll. Für jeden, der jetzt gerade nicht weiß, wo ist die nochmal? Das ist die ganz in der Nähe der Europagalerie an der Saar liegt. Eigentlich sollte sie schon in 2 Jahren eröffnen, aber wer in letzter Zeit mal dort war, fertig ist da nichts. Gebaut wird jetzt Ende 24 immer noch nichts. Und die Kosten, die haben sich seit der Corona-Krise und dem Krieg in der Ukraine ja auch ganz schön verändert. Stichwort explodierte Baukosten. Zwei Gründe für die Verantwortlichen, heute über die Kongresshalle zu informieren, wie es denn da weitergeht. SR3-Reporter Max Zettler kommt frisch aus der Pressekonferenz, ist in den Reportagewagen gestiegen und mir jetzt live zugeschaltet. Ja, Max, wann geht's denn jetzt los mit der Kongresshalle?
Also momentan schätzen Land, Stadt und Kongresszentrum Saar GmbH, das sind die drei Verantwortlichen, die heute hier im Wirtschaftsministerium diese Pressekonferenz gegeben haben, dass sie die Baugenehmigung im zweiten Quartal 2025 kriegen. Der Bau vor Ort, da bei der Europagalerie, soll dann Mitte nächsten Jahres beginnen. Es ist ja ein komplett neues Kongresshallengebäude geplant mit Platz für 3.500 Menschen. Das ist fast dreimal so viele, wie in die jetzige Kongresshalle passen. Und der Vorplatz vor der Kongresshalle und die Fläche drumherum sollen ja auch erneuert werden. Die Bauarbeiten gehen dann ab Mitte nächsten Jahres laut den Verantwortlichen etwa 3 Jahre bis Ende 2028. Und eröffnen soll die neue Kongresshalle dann Anfang 2029. Der Grund für die ganzen Verschiebungen nach hinten ist laut der Stadt Saarbrücken der ganze Planungsprozess. Es mussten ja auch viele Gutachten eingeholt werden.
Ja, da können dann ganz viele Leute mehr den Prima Büwa feiern zum Beispiel. Seit 2019 sind ja auch die Baukosten enorm gestiegen. Wie sieht es denn damit aus? Da ist man ja wahrscheinlich auch nicht mehr im Geldplan, ne?
Ursprünglich sollte die Kongresshalle laut Wirtschaftsminister Barke etwa 60 Millionen Euro kosten. Inzwischen haben sich die Baukosten mehr als verdoppelt. Jetzt rechnen die Verantwortlichen mit 122,5 Millionen Euro. Diese Kosten sind auf Bund, Land und die Stadt Saarbrücken aufgeteilt. Das Land trägt mit 75 Millionen Euro den Bärenanteil an dem Projekt. Die Stadt übernimmt so um die 13 Millionen. Und beim Bund ist es ein bisschen kompliziert, weil ursprünglich, wie gesagt, es waren 60 Millionen Euro geplant. Da haben Bund und Land gesagt, wir machen Hälfte, Hälfte. Und die 30 Millionen von damals, die sind vom Bund auch immer noch bewilligt, aber das Land will jetzt, wo die Kosten gestiegen sind, natürlich ein bisschen mehr. Das Ding ist nur, dass im Frühjahr ja Neuwahlen sind und es gibt einen wackeligen Haushalt und das erschwert wohl die Verhandlungen laut dem Wirtschaftsminister. Barke hat aber gesagt, dass sie bei der Kongresshalle jetzt keine Zeit mehr verlieren wollen und die eben starten wollen.
Wir müssen jetzt loslegen und deshalb muss man auf der einen Seite gucken, dass man Worst Case die Gesamtfinanzierung absichert, damit man Sicherheit hat auch für die Umsetzung der Maßnahme und an den anderen Themen zur Kostenbeteiligung des Bundes bleiben wir weiter dran.
Und den Worst Case sichern sie eben dadurch ab, das Land bezahlt seinen Anteil aus dem Transformationsfonds und dem Nachtragshaushalt für 2024 und 2025.
Ein Kritikpunkt, schon bevor das alles beschlossen wurde, war ja, dass es eigentlich in der Region zu viel Konkurrenz gibt. In Trier, in Metz, Esch, Sur-Alzette zum Beispiel, große Konzerthallen. Lohnt sich denn jetzt bei den Kosten das Projekt Kongresshalle überhaupt noch für Saarland?
Genau die Frage habe ich auch Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Konrad gestellt. Und er hebt einen großen Standortvorteil von Saarbrücken hervor, und zwar die Nähe zu Frankreich.
Wir sind aber auch aus der Perspektive Paris die erste deutsche Großstadt. Und das heißt, jeder Kongress, der hier stattfinden kann, der kann auch mit einer deutsch-französischen Perspektive stattfinden.
Und genau darauf wollen die Beteiligten im Kern auch setzen.
Und wie geht's ja jetzt weiter?
Stadt und Land müssen die Finanzierung ihrer Anteile noch abschließend klären. Das soll aber im Dezember bei der Stadt im Stadtrat und beim Land in der Plenarsitzung laut Konrad und Barke final beschlossen werden.
Die Kongresshalle in Saarbrücken wird später fertig als geplant. 2029 stand jetzt und sie wird doppelt so teuer. Max Zettler hatte die Infos für uns. Ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich habe die Tage noch für die Kollegen hier von SR3 einen Kuchen gebacken. Da war richtig viel Butter drin. Und beim Einkaufen habe ich nicht schlecht gestaunt, denn Butter ist im Moment richtig teuer. Knapp 4 Euro habe ich für das halbe Pfund gezahlt. Jetzt gerade, wobei so vielen von Ihnen wahrscheinlich zu Hause die Weihnachtsbäckereien starten, sind diese Preise natürlich saftig. Vielleicht haben Sie auch schon beim Plätzchenbacken zu Hause davon gemerkt. Herbert Mangold und Oliver Buchholz wissen, warum die Butterpreise gerade so hoch sind, und haben auch eine Alternative für uns.
Sonja Müller vom Weiherhof in Sötern packt die Butter fürs Backen aus. Das ist inzwischen ein teures Vergnügen.
Vor einem halben Jahr habe ich noch ca. 2 Euro bezahlt für ein halbes Pfund Butter, und jetzt sind wir bei knapp 4 Euro.
Während andere Zutaten teilweise in letzter Zeit billiger geworden sind, könnte der Preis für Butter sogar noch weiter steigen. Schließlich liegt Weihnachten vor der Tür. Da steigt die Nachfrage, zu Hause und in der Industrie wird mehr gebacken. Der Grund dafür liegt unter anderem im Stall von Peter Scherer vom Ernstbachhof in Niederlingsweiler. Der Fettgehalt der Milch und die Menge pro Tier seiner 280 Kühe sind gesunken.
Durch die vielen Niederschläge ist der Aufwuchs sehr gut gewesen in diesem Jahr, was Gras und Mais, unsere Hauptfutterpflanzen, angeht. Aber die Qualität ist in diesem Jahr nicht so gut. Durch die wenigen Sonnenstunden ist in dem Gras nicht so viel Energie drin. Und das merkt man. Die Kühe können nur eine begrenzte Menge an Futter aufnehmen. Und wenn da nicht so viel Energie drin ist, und dann geben sie auch nicht so viel Milch.
Also unsere Tiere sind im Moment ungefähr 8-10% unter der normalen Leistung.
Den Kühen einfach mehr zu fressen zu geben, ist nicht wirklich eine Lösung, um die Produktion zu erhöhen.
Der Magen der Kuh ist ja halt begrenzt, und die Kühe können nicht mehr wie fressen, und irgendwann sind sie auch satt.
Dazu kommt, so Alexander Welsch vom Bauernverband, im vergangenen Jahr sank die Anzahl der Kühe in Deutschland um rund 100.000 Tiere.
Das liegt daran, dass es im Jahr 2023 einen Einbruch bei den Preisen gegeben hatte. In den Vorjahren war die Kuhzahl etwas stabiler gewesen, und als dann jetzt 2023 dann das Preistief war, hat man sich überlegt, wahrscheinlich kommt jetzt nochmal eine Milchpreiskrise, und dann sind viele Betriebe, die den Ausstieg irgendwo schon geplant hatten, dann auch letztendlich tatsächlich ausgestiegen.
Und jetzt einfach die Milchproduktion wieder hochzufahren, das geht in der Landwirtschaft nicht.
Es dauert 24 Monate im Minimum, bis aus einem Kalb eine Milchkuh wird, in der Regel 28, manchmal 30 Monate. Das heißt, ich kann so schnell überhaupt gar nicht reagieren. Und jetzt einfach zu sagen, na, für die Zukunft, dann bauen wir einfach noch ein paar Stallplätze zu, halten dann einfach mehr Kühe, wird schon gut gehen. Im Moment kostet der Stallplatz um 24.000 Euro.
Das heißt, die Preise werden laut Einschätzung des Bauernverbandes weiter steigen. Deshalb hat sich Sonja Müller für den nächsten Kindergeburtstag auf ihrem Bauernhof eine Butteralternative überlegt.
Das ist eine Mischung aus Olivenöl und Sonnenblumenöl. Das kaufe ich hier regional in der Ölmühle. Und man muss darauf achten, dass es hoch erhitzbar ist, weil man den Kuchen ja doch auch 160, 180 Grad backt. Da ist das Wichtigste, drauf zu achten.
Neben Öl kann man mit Margarine, Joghurt, Quark, Apfelmus oder Banane als Butterersatz backen. Hier muss man jedoch noch etwas Grieß oder Stärke oder Backpulver hinzufügen, damit der Kuchen beim Backen nicht zu kompakt wird.
Das stimmt, mit Apfelmus habe ich auch schon oft gebacken. Gerade bei Plätzchen funktioniert das gut, wenn man will, dass die nicht so trocken, sondern ein bisschen saftiger werden. Na dann, viel Spaß beim Backen.